Ich will ein Gedankenspiel mit euch wagen heute Morgen. Und zwar, wir wollen uns mal eine bestimmte Situation vorstellen und gucken, wie ihr darauf reagiert. Stellt euch mal vor, ihr lauft so durch euren Alltag, nichts ahnend, und plötzlich bekommt ihr einen Anruf von einer Gemeindeleitung, von einer kleinen, aber sehr aktiven Gemeinde aus dem Ruhrgebiet, die ein bestimmtes Anliegen haben. Sie nennt sich die Bartholomäus-Gemeinde. Keine Ahnung, könnte auch irgendeinen anderen Namen haben, aber sagen wir mal, sie nennt sich die Bartholomäus-Gemeinde. Und die Situation bei dieser Gemeinde ist folgende. Als sie 2010 gegründet wurde, ich habe meine Brille nicht auf, merkt man sofort, ne? Da gab es einen Menschen in den USA, der gesagt hat, tut, macht, arbeitet, hängt euch rein, versucht eine Gemeinde zu gründen, versucht Menschen zu gewinnen für Jesus, fürs Evangelium, und alles, was ihr macht, ich stehe dahinter und ich komme für alles auf. Ich zahle alles für die nächsten 10 Jahre. Ihr habt ein Jahrzehnt. Da könnt ihr machen und tun und euch reinhängen und etwas bringen. Was für eine Chance, oder? Und 10 Jahre lang wurde also dort in dieser Bartholomäus-Gemeinde emsig drauf losgearbeitet und Menschen kamen hinzu und haben ihr Leben Jesus übergeben und ließen sich taufen und verschiedene Arbeitszweige wurden ins Leben gerufen. Nur halt eines, über Geld wurde nie gepredigt, weil Geld war nie ein Problem. Geld war nie irgendwie ein Thema. Am Ende des Monats sammelte man eigentlich, also die Aufgabe des Kassierers bestand eigentlich nur darin, alle Belege einzusammeln, sie alle in einen Umschlag zu stecken und nach USA zu schicken und dann wurde alles bezahlt. Traumhafte Voraussetzung, oder? Wenn man so Kassierer sein kann, wenn man so arbeiten kann in einer Gemeinde für 10 Jahre, super. Problem ist, wir haben 2020. Und am 30.06. laufen diese 10 Jahre aus. Und wenn in den nächsten paar Monaten jetzt nicht irgendwas Durchschlagendes passiert, dann muss diese kleine Gemeinde ihre Türen schließen, weil man die Arbeit einfach nicht mehr bezahlen kann. Der Pastor ist am Verzweifeln, die Gemeindeleitung weiß sich auch keinen Rat und die Glieder der Gemeinde werden auch schon nervös. Und der Grund für den Anruf bei euch ist jetzt folgender. Die Gemeinde fragt dich am Telefon als Sachverständigen an, hör mal, biblische Vorstellungen hin und her, haben wir alle schon drüber nachgedacht und so, aber was würdet ihr mit eurem rein menschlichen Sachverstand, einfach nur gesunder Menschenverstand, was würdet ihr uns in dieser Situation raten? Was sollen wir tun? Wie können wir unsere Arbeit aufrechterhalten? Was sollen wir machen? Was würdet ihr auch wiederum, ohne in die Bibel zu schauen, dieser Gemeinde raten? Als erstes könnten wir mal so ein paar Soforthilfemaßnahmen in Gang setzen, oder? Was einem eigentlich sofort kommt, wir machen Flohmarkt. Jeder hat noch irgendwelche Sachen auf dem Dachboden und die können wir mal zusammensuchen und dann bringen wir die und man könnte versuchen, einen Bazar zu initiieren. Die Frauen können Kekse verkaufen und die Kinder können schöne Sachen basteln und die Jugendlichen können Dienstleistungen anbieten. Wir waschen euch die Autos und dann kriegen wir Geld zusammen und dann wird das alles in irgendeiner Form auch laufen. Wir mähen den Rasen und wir tragen Zeitungen aus. Wenn man sich allerdings den monatlichen Finanzbedarf dieser Gemeinde anschaut, für ein Haus, die Bartholomäus-Gemeinde hat ein Haus und einen Pastor, die haben sich tatsächlich auch noch einen Pastor geleistet, da merkt man sehr bald, die müssten ja eine Tonne Kekse pro Monat verkaufen, um irgendwie auch nur in die Nähe von dem zu kommen, was das hier kostet. Zweite Möglichkeit. Man könnte vielleicht auch versuchen, wieder so einen edlen Spender zu finden aus den USA, ne? Der reiche Onkel aus den USA, der irgendwie nochmal wieder für 10 Jahre sagt, so Leute, macht nochmal weiter. Oder man bittet den Bundesfinanzminister, dass er uns irgendwie berücksichtigt so in den Ausgaben. Aber das hat wohl alles sehr wenig Aussicht auf Erfolg. Und jetzt wird es langsam Ende April und der Flohmarkt hat 476 Euro gebracht. Und der Keksverkauf auch nochmal 328. Und dann würden wir sagen, ja, das sind schon alles keine schlechten Versuche, aber es ist ja nicht wirklich tauglich, die finanzielle Zukunft dieser Gemeinde zu sichern. Es ist an der Zeit, jetzt mal den Bleistift zu spitzen und mal zu rechnen, was könnte bis Ende Juni die Arbeit dieser Gemeinde in finanzieller Hinsicht wirklich retten? Und ich will euch jetzt einmal ein paar Gedanken vorstellen, die man einfach aufgrund von gesundem Menschenverstand mal so sich überlegen kann. Und das sind 5 Prinzipien, die ich uns vorstellen möchte. 5 Prinzipien zur Rettung der Bartholomäus-Gemeinde. Das erste Prinzip, und dazu bitte ich mal, dass du direkt mal einmal die Folie ein weitermachst. Sogar 2 weiter, glaube ich. Ja. Ist das Prinzip der verbindlichen Zugehörigkeit. Also ich habe mir das so überlegt und ich denke mal, ihr könnt dem folgen. So, man würde als erstes mal alle zusammenrufen und diese Gemeinde als Heimatgemeinde ansehen und ihnen sagen, liebe Leute, ihr seid die Bartholomäus-Gemeinde. Jeder von euch und keiner außer euch. Schaut euch ruhig um im Raum, ihr seid es. Und die finanzielle Zukunft und damit die gesamte Zukunft eurer Gemeinde liegt ganz allein in euren Händen. Und das ist nicht die schlechte Nachricht, das ist die gute Nachricht. Denn wenn jeder in diesem Raum heute eine eindeutige Entscheidung trifft, sich an der Arbeit dieser Gemeinde zu beteiligen, dann sieht es für die Zukunft der Gemeinde sehr gut aus. Denn dann wird hier in der Gemeinde eine ganz bunte und kreative und vielfältige Arbeit möglich sein und Finanzen werden gar nicht mehr das Problem sein. Sehen wir da, wo Menschen spüren, sie können etwas Wesentliches zu einer großen Sache beitragen. Ihre Gaben sind gefragt, ihre Ideen sind gefragt, ihre Finanzen sind gefragt, ihre Beteiligung, ihre Zugehörigkeit. Da entsteht Dynamik, da entsteht Bewegung, da entsteht Enthusiasmus, weil man plötzlich merkt, wir zusammen, wir können es wuppen. Wir zusammen können das tatsächlich schaffen. Da, wo Menschen miteinander das Versprechen abgeben, wir, alle von uns, jeder von uns, wir geben die Zusage, dass wir diesen Ort finanziell mit unserer Kraft unterstützen werden, damit es ein Ort der Hilfe und der Begegnung und der Gnade und der Annahme für Menschen immer noch ist und bleibt, auch in Zukunft. Da, wo das geschieht, da entsteht mit einmal ein ganz enormes Selbstbewusstsein, weil man plötzlich merkt, wir haben Teil an etwas Großem. Wir wollen miteinander das hier bauen. So ein gemeinsames Versprechen, das haucht einer Versammlung so einen Teamgeist ein und daraus kann so eine ganz kraftvolle Bewegung entstehen, wenn sich alle in diesen Plan mit hineingenommen fühlen. Das ist also das erste Prinzip, das ich der Bartholomäus-Gemeinde im Ruhrgebiet vorschlagen würde. Wer diese Gemeinde als seine Heimatgemeinde ansieht, soll sich verbindlich zu dieser Gemeinde dazuzählen. Zweites Prinzip. Ich würde Ihnen vorschlagen, dass Sie eine prozentuale Beteiligung an den Kosten für jeden Einzelnen einführen. Ich weiß nicht, ob ihr darüber nachgedacht habt, aber ich glaube, es wäre nicht ratsam, für jeden, der jetzt Glied dieser Gemeinde sein will, der Mitglied in dieser Gemeinde sein will, einen Festbetrag anzusetzen, der gezahlt werden muss. Das kann meiner Meinung nach nicht richtig sein, dass alle den gleichen Betrag zahlen müssen. Ich weiß, dass alle möglichen Clubs das so machen, dass Vereine das so machen, dass es so einen Mitgliedsbeitrag gibt, feste Mitgliedsbeiträge und gerade die exklusiveren Clubs, die legen ja horrende Summen fest, damit da eben auch nur eine bestimmte Schicht von Leuten dann auch reinkommt und dort irgendwie zu Hause ist. Jetzt halte ich es allerdings nicht für eine furchtbare Tragödie, wenn man aufgrund von finanziellem Mangel nicht Mitglied in einem Golfclub oder in einem Club für Motorjachten sein kann oder so. Aber ich fände es wirklich kriminell, wenn eine Familie aus finanziellen Gründen in der Bartholomäus-Gemeinde sagen muss, sorry Leute, 4 Kinder, das kriegen wir nicht hin. Wir können nicht so viel zahlen. Wir können nicht diesen Mitgliedsbeitrag, diesen festen Beitrag zahlen. Wir müssen diese Gemeinde verlassen. Das wäre furchtbar. Und darum denke ich, dass es sinnvoll ist, auf der einen Seite also dieses Prinzip der verbindlichen Zugehörigkeit für jeden zu sagen, aber gleichzeitig auch das Prinzip der prozentualen Beteiligung. Das bedeutet dann ja nämlich, wer viel verdient, der kann auch viel geben und prozentual mehr geben. Wer wenig verdient, der gibt eben dementsprechend auch prozentual weniger. Das klingt ja eigentlich sinnvoll, oder? Das klingt zunächst mal gerecht. Die Bartholomäusgemeinde, würden wir also sagen, setzt das Prinzip der prozentualen Beteiligung ein und keinesfalls einen fixen Betrag. Da könnt ihr wirklich Leuten Unrecht tun. Das lasst besser. Aber prozentuale Beteiligung ist in Ordnung. Das macht doch so. Das sind also die ersten beiden Prinzipien. Verbindliche Zugehörigkeit, prozentuale Beteiligung. Drittes Prinzip, das ich vorschlagen würde, ist das Prinzip der Regelmäßigkeit. Gerade im Bereich der finanziellen Beteiligung in der Gemeinde stehe ich dazu und bin starker Verfechter davon, dass man regelmäßig zahlen sollte. Wöchentlich oder monatlich, am besten mit Dauerauftrag. Warum finde ich das so wichtig? Aus zwei Gründen. Erstens, ich kenne mich und ich weiß, die menschliche Natur ist wankelmütig. Auch wenn ein Mensch sagt, die Bartholomäusgemeinde ist mein Zuhause. Ich möchte verbindlich dazugehören. Und ich will auch prozentual meinen Beitrag dazu beisteuern. So ist er oder sie ja immer noch ein Mensch. Und auch wenn er oder wenn sie sich im Herzen ganz fest vorgenommen hat, ich schaue mal, wie ich durchs Jahr komme. Und dann im Dezember, wenn vielleicht sogar das Weihnachtsgeld kommt, dann kann ich es mir leisten und dann gebe ich mal einen Beitrag für die Gemeinde, so alles in einem. Wenn sich jemand sowas vornimmt, ich kann euch garantieren, dass im Laufe des Jahres irgendetwas auftauchen wird, was es dieses Jahr nur wirklich unabänderlich macht, unbedingt nötig macht, dass ich das Geld doch anderweitig investiere. Sei es eine Reparatur am Auto oder sei es eine Reparatur am Haus oder einfach nur ein Wunsch, der sich mit einmal in den Vordergrund drängt. Und wenn das passiert, dann sind mit einem Mal alle drei bisherigen Prinzipien über den Haufen geworfen. Dann ist meine Verbindlichkeit dahin. Ich leiste keinen prozentuellen Beitrag und ich gebe auch nicht regelmäßig. Und wenn man es deutlich sagen soll, dann ist in dem Moment eigentlich, ja, bin ich eigentlich mehr Teil des Problems als Teil der Lösung. Also ich sauge mehr, als dass ich gebe. Und um das zu vermeiden, ist es sehr sinnvoll, regelmäßig seinen Beitrag in die Gemeinde zu geben. Der zweite Grund für Regelmäßigkeit in meinen Beiträgen ist ganz einfach der, dass Rechnungen für Haus und für Gehalt und für Gemeindearbeit und für Zins und Tilgung ja auch regelmäßig kommen. Ihr kennt das ja alle von zu Hause, nicht wahr? Das wird ja auch monatlich abgebucht. Da seid ihr ja auch jeden Monat mit konfrontiert. Und von daher ist es natürlich wichtig, dass man auch mit den Einnahmen in der Gemeinde regelmäßig rechnen kann. Bestes Beispiel bin ich privat im Moment wieder. Irgendwann Mitte letzten Jahres kam eine Mail rum, dass der wer ist da verantwortlich? GIF, BGG, die Zahlungen umstellt, und zwar vom 15. des Monats auf den 30. Kein großes Ding, wenn man es auf dem Schirm hat. Und zwar zum 1. Januar 2020. Mein Problem war, ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Und so am 16. wurde dann Tini schon ganz unruhig, guckt auf unser Konto, ups, voll im Dispo, ne? Und dann, ja, was ist denn? Haben wir irgendwie riesig viel aus? Nee, dein Gehalt ist nicht gekommen. Ach du liebe Zeit. Haben die uns rausgeschmissen oder was? Nee, das war dann nicht der Gedanke. Aber ja gut, erstmal warten wir ein paar Tage, ist irgendwas in der Buchführung irgendwie nicht, in der Buchhaltung nicht so richtig klar gegangen. Dann habe ich sogar nochmal in Gudensberg angerufen, Benno, bei Lore, und sie, ja, hast du deine Mails denn nicht gelesen? Ja, ich weiß, liegt wieder an mir, wieso, was war denn? Auf den 30. Ach, alles klar, na gut. Es kommt ja regelmäßig, ist ja gut. Nur deswegen, regelmäßig ist immer wichtig. Viertes Prinzip, das ich der Bartholomäusgemeinde vorschlagen würde, ist das Prinzip der Anonymität. Und hier wird es jetzt etwas schwierig, denn wissen wir, Geldfragen entwickeln ja immer so eine gewisse Eigendynamik und ganz besonders in Gemeinden, gar wo es um Spenden geht. Denn auf der einen Seite muss man ja mit Geldfragen in der Gemeinde sehr offen umgehen. Deswegen ja immer auch unser Kassenbericht, wo wir tatsächlich auch alles offenlegen, was reingekommen ist und wofür wir es ausgegeben haben. Das ist so wichtig, denn das Vertrauen Und die Zukunft der Gemeinde hängt davon ab, dass die Gemeindeglieder wissen, was mit dem Geld geschieht. Auf der anderen Seite ist es aber auch sehr wichtig, dass die Kontoauszüge von dem, was jeder Einzelne gibt, sehr vertraulich behandelt werden. Sonst sind Probleme und Schwierigkeiten in einer Gemeinde vorprogrammiert. Leute, die viel verdienen und deswegen mehr geben könnten, die könnten, wenn sie sich dann so vorne sehen, so, ne, ach, ich bin der, boah, Alter, ich gebe aber ordentlich was hier in die Gemeinde. Ich müsste eigentlich hier auch was zu sagen haben. Ich müsste eigentlich hier auch ein bisschen mehr mitbestimmen können. Ne? Wir sind ja Menschen. Also das kann doch dann irgendwie plötzlich in uns so einen Gedanke Raum greifen. Und Leute, die weniger verdienen und die deswegen einfach weniger geben können, bei denen taucht dann sehr schnell der Gedanke auf, ups, ich bin wahrscheinlich nicht besonders viel wert. Ich bin wahrscheinlich nicht besonders angesehen hier. Und da kannst du ihnen tausendmal versichern, Gott liebt dich genauso wie den anderen. Es wird nicht in ihr Herz fallen, wenn sie irgendwie in der Gemeinde einen anderen Geist spüren. Wenn sie irgendwie in der Gemeinde spüren, nee, also hier gelten die richtig Kohle haben, die gelten doch noch ein bisschen mehr. Und bei denen, die werden doch noch ein bisschen anders behandelt. Wisst ihr, ich sage euch eins, ich bin sehr offen für große Spenden. Immer her damit. Aber wenn die Bartholomäus-Gemeinde eines Tages einen wohlhabenden Menschen dazu bekommen würde, der sagen würde, Leute, ich weiß, wir brauchen neue Fenster. Und ich weiß, es kostet auch eine Menge Geld. Ihr wisst, ich habe Geld und ich bin bereit, für alles aufzukommen. Ich werde das Projekt komplett bezahlen. Aber es wäre doch schön, wenn wir im Foyer so ein Bild von meiner Frau Elsbeth aufhängen könnten. Mit ihrem Lieblingsvers unten drunter. Also das würde sie bestimmt sicher sehr freuen. Da würde ich sagen... Danke für das Angebot, sehr verlockend, aber das lassen wir besser. Denn das würde Menschen dazu verleiten, aus falschen Gründen Geld in die Gemeinde zu geben. Sich irgendwie zu positionieren, irgendwie Einfluss zu nehmen. Und das ist nicht gut, das kann nicht gut für die Zukunft ausgehen, für diese Gemeinde. Davon muss man Abstand nehmen. Ich glaube, es würde auf Dauer eine Gefahr für die Gemeinschaft bedeuten. Anonymität, also das vierte Prinzip für Finanzen in der Gemeinde, der Bartholomäus-Gemeinde. Und das fünfte und letztes Prinzip, hier muss ich allerdings gestehen, ich weiß nicht, wie man sowas machen kann. Ich fände es wichtig, aber ich weiß nicht wie. Aber ich kann es den Bartholomäus-Leuten ja mal sagen und vielleicht finden die ja dann irgendwie eine Lösung. Ich denke, dass es eigentlich sehr wichtig wäre, die Glieder der Bartholomäus-Gemeinde, die regelmäßig Geld in die Gemeinde spenden, auch regelmäßig zu ermutigen, das weiterzutun. Auch zu sagen, hey, ihr seid es, super, ihr gebt euer Geld. Ihr habt doch tausend und eine Möglichkeit, dieses Geld anders auszugeben. Und erzählt mir nicht, ihr habt keine Wünsche. Und erzählt mir nicht, ihr habt keine Verpflichtungen. Aber trotzdem habt ihr euch entschieden, das Geld hier in diese Gemeinde zu geben, damit sie weiter bestehen kann. Damit diese Gemeinde ihre Arbeit machen kann. Und damit sie zum Rettungsanker noch für viele Menschen werden kann. Bravo! Super! Macht weiter! Wisst ihr, in einer Zeit, in der jeder an unser Geld ran will, in einer Zeit, wo Kosten steigen und Einnahmen stagnieren, in einer Zeit, wo man immer Angst hat, abgezockt zu werden, und die wollen doch sowieso nur unser Geld, da ist es doch umso wichtiger, dass die Gemeindeleitung jedes einzelne Gemeindeglied ermutigt, auf dieser freiwilligen Basis weiter zu spenden, sich zu engagieren. Ich würde wichtig finden, dass sie es tun. Problem ist, ich weiß einfach nicht, wie man Punkt 5 erfüllen kann, ohne Punkt 4 zu verletzen. Das ist die Krux dabei. Versteht ihr? Wie können wir verdienten Helden unter uns einen Orden umhängen, wenn das Prinzip der Anonymität doch verlangt, dass wir über dem schweigen, was sie finanziell tun? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dafür keine Lösung, aber Bartholomäus-Gemeinde, sehr kreativ, vielleicht kommen die auf irgendeinen Gedanken dazu, dann können sie uns ja wiederum helfen. Das sind so meine Überlegungen, die ich den Leuten sagen würde. Und ich weiß nicht, wenn ihr so für euch überlegt, wie dicht ist das an dem, was ihr auch so rein aus gesundem Menschenverstand auch den Leuten sagen würdet dort im Ruhrgebiet. Verhaltet euch danach. Das kann tatsächlich ein gutes Fundament sein dafür. Ich denke, es ist wirklich ein schlüssiges Konzept, auf das man mit gesundem Menschenverstand kommen kann. Würde es uns interessieren, im zweiten Teil der Predigt jetzt noch einmal die biblische Sicht dazu zu sehen? Und würden wir uns wundern, wenn ich uns sagen würde, dass die Bibel genau diese fünf Dinge nennt? Jesus selber sagt einige davon in der Bergpredigt, andere finden wir an anderen Stellen. Lass uns doch einfach noch einmal kurz durchgehen. Wir beginnen mal mit dem, was Jesus sagt. In Matthäus 6 heißt es als erstes, wenn ihr gebt. Lass uns an der Stelle mal kurz stehen bleiben. Jesus sagt an dieser Stelle nicht, falls ihr gebt, sondern er sagt, wenn ihr gebt, und dann gibt er noch so ein paar Anweisungen dazu, wie man das dann machen soll und so, aber er sagt nicht, falls einer von euch, der mein Nachfolger sein will, mal irgendwann auf den Gedanken kommt, ach, ich könnte ja auch mal Jesus Geld spenden. Nein, sondern Jesus setzt das als gegeben voraus. Hier steht, wenn du nun etwas gibst, das ist das Prinzip der verbindlichen Zugehörigkeit. Du bist dabei und nun gibst du. Paulus unterstreicht das in 1. Korinther 16, Vers 2, wenn er sagt, am ersten Tag jeder Woche soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Beitrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Jeder von euch soll das tun. Jeder Nachfolger Jesu ist angesprochen. Und Jesus und Paulus sagen damit noch einmal ganz klar, was im Grunde genommen auch jeder Jesus-Nachfolger in seinem Herzen ja schon weiß. Christsein ist mehr als eine Privatreligion, wo ich mich am Sonntag mal so ein bisschen inspirieren lasse und dann habe ich so ein paar Privatstunden, wo ich dann mal in mich gehe und mal so ein bisschen religiöse Gefühle pflege. Christsein ist viel mehr, es umfasst das ganze Leben und es umfasst auch meine Finanzen. Die Bibel argumentiert so, dein Herz ist noch nicht komplett bei Christus, wenn dein Portemonnaie nicht bei ihm ist. Und Jesus sagt, ich habe dich komplett angenommen, also nimm du mich doch bitte auch komplett an. Und ich möchte mal mich von Bartholomäus lösen und euch ansprechen und sagen, liebe Christen in der evangelischen Freikirche am Olympiaweg, wir haben in unserer Gemeinde keine Mitgliedschaft. Das kommt aus unserem theologischen Erbe her und ich empfinde das immer noch wirklich auch als eine gute Art, Gemeinde als Familie zu unterstreichen und zu leben. Nur ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir vor Augen haben, dass Christusnachfolge trotzdem verbindliche Zugehörigkeit bedeutet. Ihr könnt euch ruhig einmal umschauen im Raum. Die evangelische Freikirche am Olympiaweg, das sind wir. Jeder von uns und keiner außer uns. Und das ist nicht die schlechte Nachricht. Das ist die gute Nachricht. Denn wenn wir dabei sind, werden wir erleben, unser Gemeinschaftsgefühl wird zunehmen. Unser Bewusstsein, dass wir Gottes Familie sind, die hier zusammenkommt, die hier auch etwas zusammenlegt für ihn, für sein Reich, wird größer werden, wird vertieft werden. Der Teamgeist in unserer Gemeinde wird gestärkt werden. Unsere Einheit wird wachsen. Und die finanziellen Bedürfnisse werden dann auch noch gestillt. Wir werden Möglichkeiten haben, dass wir unsere Arbeit hier auf eine ganz bunte und vielfältige Arbeit tun und darüber hinaus auch noch anderen geben können, andere Gemeinden unterstützen können, Menschen unterstützen können, die auf andere Weise arbeiten, vielleicht als Missionare oder irgendwelche Projekte. Ich möchte euch herausfordern, komplett dabei zu sein, euch verbindlich dazuzuhören mit dem, was in eurer Situation gerade möglich ist. Das ist das erste Prinzip, verbindliche Zugehörigkeit. Zweitens, was sagt Gottes Wort über das Prinzip des prozentualen Gebens? Wie viel sollte ein Mensch geben, der sich entscheidet, verbindlich zu einer Gemeinde zu gehören? Als erstes dürfen wir mal feststellen, dass die Bibel, genau wie wir es vorhin auch gesagt haben, nie über einen Festbetrag spricht, nie über eine Gebühr oder eine Abgabe oder eine Steuer, die man jetzt irgendwie entrichten muss, damit man hier sitzen darf. Der Beitrag, über den das Alte Testament spricht, ist tatsächlich prozentual angegeben und der historische Standard lag durch die Jahrhunderte immer bei 10%. Das Neue Testament betont diese Prozentzahl nie so stark wie das Alte, aber es widerruft dieses Prinzip auch nicht. Es betont eigentlich immer nur, Neues Testament betont immer nur ein großzügiges, prozentuales Geben. Wir werfen mal einen Blick auf 2. Korinther 9, Vers 7. Da heißt es, jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Und soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Ich finde diesen Vers so fantastisch. Gerade im Bereich des Gebens befreit er uns doch wirklich von Druck, oder? Ich bin der Überzeugung, dass kein Mensch, der Jesus nachfolgt, aus Druck geben sollte. Weil er irgendwie meint, oh, ich muss irgendwie auch zu anderen aufschließen oder so. Druck mag das Mittel von manchen geschäftstüchtigen Menschen sein, Gottes Mittel ist es nie. Gott benutzt nie das Druckmittel, um uns irgendwie geistlich voranzubringen. Wir kennen das von manchen Menschen, bestimmte Leute, die bei uns an der Tür klingeln und die gerne auch noch finanziell versorgt werden wollen. Nicht für sich selber, sondern die haben dann manchmal einfach so auch irgendwelche mildtätigen Projekte für sie. Sie sammeln und das ist auch alles gut. Das ist ja auch nicht schlimm und man kann ja auch dort etwas tun, wenn man das empfindet. Aber das Schlimme finde ich, wenn solche Leute einen anfangen, unter Druck zu setzen. Wenn du nicht für meine Sache gibst, dann bist du ein schlechter Mensch. Ich weiß nicht, wie ihr bei euch sowas fühlt. Also ich habe so eine Erfahrung mal gemacht. Da fühlt man sich nicht gut bei. Da denkt man irgendwie, ey, was weißt du von mir? Was weißt du, wo ich mich sonst noch engagiere? Nur weil ich für deine Sache nicht gebe. Das macht Gott nie so. Druck ist nie Gottes Mittel. Wenn also ein Mensch sich jetzt zu Jesus bekehrt und dann ehrlich fragt, wie viel soll ich für Gottes Reich geben, dann würde ich sagen, nimm doch diesen biblischen Standard von 10%, wie er in der Bibel genannt wird, nimm das als Ausgangspunkt für deine Überlegungen. Und dann geht es um proportionales Geben. Und wenn du viel verdienst, dann gibst du mehr. Wenn du wenig verdienst, dann gibst du weniger. Also nimm diesen Punkt von 10% ins Visier. Und wenn es am Anfang vielleicht einfach noch nicht geht, auch weil du dein Budget bisher ohne Gott aufgeteilt hast. Ich meine, wenn wir Menschen hier hineinrufen und sagen, sei dabei und Christus hat dich angenommen und sie begreifen das und sind dabei, die haben ja zunächst mal ihren eigenen Finanzstandard, nicht wahr? Dann kannst du ja nicht jetzt mit einmal da reinspringen und sagen, ja, mache ich oder so, sondern dann fängst du vielleicht ganz klein an bei 3% oder 2% oder wie auch immer. Aber du zählst dich damit verbindlich dazu und wenn Gott dich leitet im Laufe der Zeit, aus Liebe, aus Dankbarkeit mehr zu geben, dann bist du irgendwann vielleicht bei 5% oder bei 7%. Wenn du das Ziel dann erreicht hast, dann lass das nicht aus dem Auge, sondern bleib im Gespräch mit meinem Herrn. Was möchtest du denn jetzt? Es gibt nämlich Christen, die geben noch viel mehr als das. Manche können es sich dann auch leisten, wie man so schön sagen kann. Aber es ist einfach, lass es etwas Lebendiges sein. Das betone ich immer wieder an dieser Stelle. Der Schlüssel ist, Menschen tun das mit fröhlichem Herzen. Und du solltest auch nie aus Druck geben, sondern immer nur da, wo du empfindest, Jesus hat so viel für mich gemacht. Ich möchte etwas davon zurückgeben. Und das, ja, es zwickt mich schon, das zu geben. Aber trotzdem, ich gebe es gerne. Ich möchte das einfach für Jesus einsetzen. Der Schlüssel ist, dich verbindlich dazu zu zählen, ohne Druck und ohne Zwang. Und dich zu fragen, ist das was Lebendiges bei dir? Bist du immer noch im Gespräch mit dem Heiligen Geist, dass er dich korrigieren kann, dich verändern kann? Dass du deinen Beitrag, wenn du ihn verringern musst, auch mal verringerst, wenn du ihn erhöhen kannst, auch mal erhöhst. Ich will einfach so fragen, ist Geben zwischen dir und Gott noch ein Gesprächsthema? Oder ist das etwas, da hast du vor langer Zeit mal einen Haken dran gemacht? Du kennst das schon hier in der Gemeinde, ja, von 10%, da redet er immer mal wieder von, lass ihn mal reden. Und vielleicht läuft da irgendwie ein Dauerauftrag, vielleicht auch keiner. Und wenn dann am Sonntag mal irgendwie der Beutel rumkommt, dann stupst er dich an und du denkst, ach, ja, komm, hier hast du einen Fünfer. Ist das fröhliches Geben? Das ist doch kein fröhliches Geben. Lass doch das, was Gott dir schenkt in deinem Leben, wirklich etwas sein, wo du von Herzen einem großen, allmächtigen, allumfassenden Gott etwas zurückgeben kannst. Und dann wirst du auch ein Abenteuer erleben. Das kann ich dir sagen. wo Gott sich dazu stellt und etwas in deinem Leben auch verändert und macht. Ich möchte uns einfach herausfordern, mit unserem Herrn über diesen Lebensbereich zu sprechen. Drittes Prinzip. Paulus sagt in 1. Korinther 16, Vers 2, am ersten Tag jeder Woche soll jeder von euch bei sich zu Hause einen Beitrag auf die Seite legen, der seinen Möglichkeiten entspricht. Jede Woche bedeutet hier mit Sicherheit nicht einfach nur so eine strenge 7-Tage-Vorschrift, es bedeutet einfach regelmäßig. Was uns der Text einfach sagen will, ist, dass der Betrag, zu dem Gott uns leitet, dass wir den von Anfang an fest in unser monatliches Budget einplanen sollen. In Klagelieder 3 steht, die Güte des Herrn ist so konstant, sie hat kein Ende, sondern sein Erbarmen ist jeden Morgen neu. Gottes Gnade ist so verlässlich, so konstant, du brauchst keine Angst haben, ob er dir diesen Monat die Sünden auch wieder vergibt. Er ist so konstant in seiner Zugewandtheit. Glaubst du nicht, er hätte auch ein Stückchen Konstanz von dir zu erwarten? Wir gehen gleich weiter. Das Prinzip 4 und 5, das finden wir eigentlich direkt auch in der Bergpredigt. Jesus sagt in Matthäus 6, wenn du gibst, dann blas vorher keine Posaune, wie die Heuchler sie geben, weil sie von anderen Leuten geehrt werden sollen. Machst du den Vers an für den vierten? Wenn du gibst, sollst du es nicht mit Posaunen ankündigen, sondern wenn du gibst, dann lass deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Ich darf uns sagen, ich habe das Gefühl, dass dieser Punkt bei uns sehr gut läuft. Wir haben eine hervorragende Kassenführung, die diesen Punkt der Durchsichtigkeit der Einnahmen bei gleichzeitiger Anonymität des Einzelnen ganz vorbildlich handhabt. Benno, Dankeschön für all deine Arbeit an dieser Stelle. Die übrigens ja auch regelmäßig mit jedem kleinen Beleg über 3,89 mit jedem Gang zur Bank, jede Woche, ich glaube jeden Tag oder meistens jeden Tag, durchs ganze Jahr getan werden muss. Diese Arbeit ist eine Grundlage dafür, dass wir so eine Gemeinde haben können. Und wir haben eine, auf der anderen Seite auch, finde ich, sehr geistliche Haltung bei vielen, vielen von uns, die in all den Jahren, in denen ich hier bin, noch nie eine Spezialbehandlung verlangt haben für das, was sie geben. So ein reservierter Sitzplatz in der ersten Reihe, oder bei uns sind es ja meistens eher. Ne? Die anderen müssen nach vorne, so die viel geben dürfen sich hinten hinsetzen. Ja. Oder ein Parkplatz vor der Tür oder das Bild von Elsbeth im Foyer. Ich bin noch nie danach gefragt worden. Dankeschön an euch auch. Ich glaube, dieser Punkt läuft wirklich gut. Nur das bringt uns natürlich zu unserem letzten Punkt. Das ist dieses Prinzip, das ich so gerne der Bartholomäusgemeinde mit auf den Weg gegeben hätte. Aber nicht weiß, wie es gehen soll. Wie können wir diejenigen von uns ehren, die verbindlich, prozentual, konstant, anonym, großzügig die Gemeindearbeit hier vor Ort unterstützen? Wie können wir euch eine Medaille verleihen? Wir können es nicht. Es geht nicht. Wir können keine Medaille verleihen für etwas, was eine Herzensangelegenheit zwischen dir und deinem Gott ist. Aber wisst ihr, was unser Text sagt? Gott kann das. Im letzten Vers des Abschnittes sagt Jesus, dein Vater, der ins Verborgene sieht, der wird dich belohnen. Er wird es tun, Gott wird es tun, Gott wird dich belohnen. Es ist eine Sache zwischen ihm und dir, eine Sache zwischen Vater und Tochter, eine Sache zwischen Vater und Sohn. Ihr Lieben, lasst das unsere Motivation sein. Lasst das immer wieder unsere Ermutigung sein, dass Gott uns, wenn wir uns für Gottes Reich engagieren, er uns segnen wird in unserem Leben. Dein Vater, der dich im Verborgenen sieht, er wird dich belohnen. Ich glaube fest daran und habe das auch schon in vielen unterschiedlichen Variationen gesehen und selber erlebt, dass diejenigen, die diesen Schritt gehen, die hier Gott gegenüber gehorsam sind, diesen Segen in ihrem Leben erfahren. Und das ist dann nicht nur der finanzielle Bereich, dass man irgendwie 1:1 aufrechnet oder so, sondern in vielen Bereichen des Lebens. Ich will nicht sagen, gib, dann geht's dir gut. Gibt eine Richtung, die vertritt das sehr stark. Das finde ich echt überzeichnet. Aber ich will schon sagen, ich glaube, Gott wird sich nicht schenken lassen. Wenn du an dieser Stelle ehrlich bist und deinen Schritt gehst, dann wird er auch schauen, was er Gutes in dein Leben hineingeben kann. Du wirst es merken, du wirst es spüren. Gott schenke es, dass wir in unserer Gemeinde diese 5 Prinzipien bei uns verankern und danach leben und darin auch immer wieder neue Schritte wagen und gehen. Und dann wir dieses Abenteuer des Gebens mit unserem Herrn erleben und erfahren.